So bist Immanuel, Gott mit uns. Egal wo wir sind, die ganze Woche, egal wo wir sitzen heute Morgen, du bist Immanuel, Gott mit uns. Du lässt uns niemals los. Und das zeigst du uns in deinem Wort auch, wenn wir es heute Morgen hören, dass du uns nicht loslassen willst, sondern uns verändern willst, uns näher an dein Herz bringen willst. Und so bitte ich dich, dass dein Wort das heute Morgen wieder schafft, wie du es versprochen hast, dass es uns näher an dein Herz bringt und dass es uns Mut und Kraft gibt für die neue Woche und Stärkung. Danke, Immanuel, Gott mit uns. Amen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Soweit mal dieser Auszug aus dem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe mit dem Titel Der Erlkönig. Die Szenerie hat mich so ein bisschen erinnert an einen Spaziergang in der Dämmerung eines Herbsttages, wenn so die Nebel sich langsam aus dem Gras erheben und die Schatten der hereinbrechenden Nacht unseren Augen etwas vorgaukeln wollen. Und auch in diesem Gedicht spielt ja der Nebel den Augen des Kindes ein bisschen was vor. Oder ist da doch etwas, das der Vater eben nur nicht wahrnehmen kann? Ein König der etwas anderen Art? Einer, der womöglich über Tod und Leben entscheiden kann? In diesem Gedicht ist er in der Dunkelheit unterwegs. Sichtbar und dann doch wieder nicht. Und das hat dazu beigetragen, dass der Begriff Erlkönig sogar bis uns in unsere heutigen Tage bekannt ist. Allerdings nicht in Form eines Gedichts oder ein bisschen weniger bei den meisten, sondern mehr in Form von Prototypen von Fahrzeugen. Die haben so ganz verwirrende Lackierungen und fahren da durch die Gegend. Man möchte sie testen, aber die Details, die sollen nicht sichtbar werden, die soll man nicht erkennen. Und das hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu auch gerne so gehabt. Also Jesus, er hätte gerne unbemerkt durch die Lande ziehen können, klar. Und auch gerne auf einem Esel, aber dann bitte auch so, dass man die Details seiner Mission nicht erkennen kann. Bitte so, dass die Menschen danach eben nicht klar sehen können. Doch Jesus, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat es ein bisschen anders gesehen. Und so wurde dieser königliche Ritt hinein in die Stadt Jerusalem, wir haben ja heute Palmsonntag, er wurde menschlich gesehen zu so einem Ritt auf der Rasierklinge. Provokant und doch wichtig, damit die Menschen die Möglichkeiten haben, durch den Nebel ihrer religiösen Ansichten den wahren Retter zu erkennen, den Messias Gottes. Aber bevor ich in die Geschichte einsteige, lasst sie mich erst einmal für euch lesen. Und ich möchte gern die ganze Geschichte lesen. Und da gibt es ja 4 Evangelien, also wenn man die ganze Geschichte lesen möchte, dann muss man auch alle 4 Evangelien lesen. Das heißt, ich habe einfach eine Zusammenstellung gemacht. Und zwar verwende ich jeweils die Verse auf einem Evangelium, die in den anderen 3 nicht vorkommen. Und so habe ich die ganze Geschichte dann zusammengebaut. Und ihr seht dann immer in Klammern davor, so wie hier so Matthäus, MT, LK heißt Lukas, Markus. Was danach kommt, ist immer aus dem jeweiligen Evangelium, wo da das Kürzel davor steht. Also ich lese den Text. Es beginnt mit Matthäus. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Jetzt kommt Lukas. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Jetzt Markus. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr bedarf seiner und er sendet es bald wieder her. Sogleich wird er es euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Jetzt kommt Johannes. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden's los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen's zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die ihnen nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Hosianna in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weiß doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Soweit diese ganze Geschichte. Warum waren die Pharisäer eigentlich so aufgebracht? Also etwas distanziert betrachtet, da reitet doch nur ein ganz normaler Jude auf einem Esel hinein in die Stadt Jerusalem. Das ist doch eigentlich gar nichts Besonderes. Eigentlich nicht. Wären da nicht drei Details, die die Sache etwas brisanter machen, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag? Zunächst einmal war Jesus sehr bekannt, wenn nicht sogar berühmt. Zwar hat er den Menschen immer wieder gesagt, Leute, sagt nichts über meine Wunder. Hat's geklappt? Nee, ne? Sie haben sich nicht dran gehalten. Jesu Wunder einfach weitererzählt, ohne Copyrights. Müsst ihr euch mal vorstellen. Sie haben erzählt von den grandiosen Speisungen der 4000 und der 5000 Männer. Jetzt zählen wir noch die Frauen und die Kinder dazu, dann wäre vermutlich von der Speisung von den 15.000 und den 25.000 die Rede gewesen. So viel Brot aus einem Scheibchen, das muss man sich mal vorstellen. Ihr habt zu Hause einen Brotlaib, sagt, das reicht jetzt für 25.000 Mahlzeiten. Das wär's. Sie wollten Jesus schon damals zum Brotkönig machen. Ja klar, nach so einem Wunder. Aber Jesus wollte nichts davon wissen. Er ging weg. Sie haben von den unzähligen Heilungen und Ausreibungen von Dämonen erzählt, die sie erlebt haben, obwohl sie schweigen sollten. Aber naja, welcher Mensch kann schon schweigen, wenn er an einer womöglich unheilbaren Krankheit oder vielleicht sogar an Aussatz erkrankt war und dann auf ganz wundersame Weise geheilt wird? Kann man doch nicht die Klappe halten, ne? Geht nicht. Muss man erzählen. Und natürlich konnten sie auch von den Auferweckungen der Toten nicht schweigen. Und da ging es nicht nur um Lazarus. Jesus hat ja noch ein paar mehr auferweckt als den. Jetzt stellt euch mal das vor, wie das heutzutage wäre. Wenn ein Mensch so viel Gutes tun würde, sich für so viele Menschen einsetzen würde, der hätte eine riesen Fangemeinde. Und wenn er irgendeinen Social-Media-Kanal hätte, Millionen von Followern, wahrscheinlich. Er wäre in aller Munde und er könnte sich bestimmt auf jedes einflussreiche Amt bewerben. Und ich schätze, er würde dann auch sogar gewählt werden. Und das wussten die Pharisäer, oder sie haben es zumindest geahnt. Natürlich waren die Römer die wahren Herrscher damals, aber keiner dieser religiösen Führer war wirklich scharf drauf, sein bisschen Einfluss zu verlieren. Und womöglich nur, weil man einem dahergelaufenen Juden freie Bahn gewähren würde, nie und nimmer. Und dann war da als zweites diese Sache mit dem Esel. Der Esel, das war in der damaligen Zeit das Last-, Zug- und Reittier schlechthin. Der Esel, er war selbst in schwierigem Gelände einsetzbar, also praktisch der SUV der alten Zeit. Das Reiten auf dem Esel, das war in biblischer Zeit alles andere als ein Zeichen von Armut. Ganz im Gegenteil, jahrhundertelang war in Israel gerade der Esel ein Symbol der Vornehmen. Ein zahmer Esel mit hellem, weißem Fell, so wie er hier abgebildet ist, das war das Reittier eines neuen Königs. Deborahs Lobgesang in Richter 5 zeigt zum Beispiel, dass weiße Esel besonderen Persönlichkeiten vorbehalten waren. Die Israeliten behandelten ihre Esel viel besser als wir unsere heute, nicht? In den 10 Geboten wird der Esel ausdrücklich erwähnt. Damit galt auch für den Esel der Sabbat als Ruhetag. Nicht nur den Menschen. Ein Esel war so kostbar, dass das erste Eselsjunge einer Eselin nach jüdischem Gesetz wie die Erstgeburt eines Menschen ausgelöst werden musste. Nach jüdischem Gesetz gehörte jede Erstgeburt Gott, egal ob Mensch oder Tier, jede. Und die musste geopfert werden. Jetzt kann man Menschen nicht wirklich opfern. Fand Gott auch nicht so gut, also hat er eine Regel gefunden dafür. Hat gesagt, die muss ausgelöst werden. Dafür muss ein Schaf geopfert werden. Und das Gleiche galt für einen Esel. Auch da musste ein Schaf für einen Esel sterben, für die Erstgeburt. Also ganz, ganz spannend. Das zum Thema blöder Esel. Saul hat die Eselin seines Vaters gesucht. Was hat er gefunden? Sein Königtum. Die königliche Familie Davids ritt auf Eseln. Das Pferd, wenn sich jemand fragt, warum ist nicht vom Pferd die Rede? Das Pferd, das galt in biblischer Zeit, beziehungsweise wurde in biblischer Zeit eher mit Luxus verbunden und mit Krieg. Und deshalb war klar, der künftige Messias, der Friedenskönig, würde nicht auf einem Pferd daherreiten. Kein Symbol des Krieges, sondern auf einem Esel. Und Jesus hat diese Wartung erfüllt. Denn auch nach Sacharja 9, Vers 9 ist das Reittier des messianischen Friedenskönigs ein Esel. Und zwar ein Eselshengst, der Sohn einer Eselin. Also, Jesus gibt sich schon durch sein Reittier als Friedensfürst zu erkennen. Das ist spannend. Nebenbei bemerkt, war Jesus nur mit einem Esel unterwegs, nicht mit zweien, wie es in manchen Übersetzungen wiedergegeben wird. Und dann noch der Hinweis, dass der Esel von Jesus bisher von keinem Menschen geritten war. Also in Sachen Reiten ein jungfräulicher Esel. Und damit sollte nochmal in besonderer Weise auf den Messias hingewiesen werden. Also der Messias steckt im Detail. Die Juden wussten das. Wenn wir es wissen, merken wir es auch. Da ist ein König unterwegs. Und schließlich, ja, noch das letzte brisante Detail dieses Ritts auf der Rasierklinge, Hosianna, haben sie gerufen. Als Jesus dabei war, sich als der Messias Gottes zu erkennen zu geben, wie ein echter König auf einem Esel in die Stadt Jerusalem zu reiten, rief die Menge, Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe, Hosianna in der Höhe. Also Hosianna hatten sie gerufen, aber das ist eigentlich kein Problem, normalerweise. Weil wenn man Hosianna übersetzt, dann heißt das, hilf doch, rette doch. Im Grunde ist es ja keine Ehrung, sondern eher eine Bettelei. Wenn ich jetzt komme zu meiner Frau Hosianna, dann sage ich, hilf mir halt. Eigentlich. Wir drücken uns da etwas anders aus. Aber okay. Die damaligen Bewohner in Jerusalem, die waren nicht unbedingt mit Reichtum gesegnet, zumindest nicht alle. Und dann kommt da einer angeritten, zumindest im äußeren Anschein nach wie einer, aus dem mal was werden könnte. Also was mache ich? Ich rufe dem zu. Hosianna, hilf mir. Rette mich. Hosianna, klar. Eigentlich kein Problem. Wenn es da in der Historie des Volkes Israel nicht eine Begebenheit gegeben hätte, um die man damals ganz bestimmt wusste. Das hat dieses Hosianna erst richtig brisant gemacht. Circa 500 Jahre vor Christus regierte Darius, der König der Meder. Und der regierte über das damals im Exil lebende Volk Israel. Und dieser König, der hat drei Fürsten eingesetzt über sein Land, um es zu regieren. Und einer davon war Daniel. Ein weiser und gläubiger Jude. Daniel Kapitel 6. Kann man darüber nachlesen, wer diese Geschichte nochmal nachlesen möchte. Und dort wird berichtet, dieser Fürst Daniel, der hat alle Statthalter und Fürsten übertroffen, weil ein außergewöhnlicher, ganz besonderer Geist in ihm war. Es war der Geist Gottes. Und Daniel, der hat die Angewohnheit, den Gott Israels mindestens dreimal am Tag anzubeten. Dazu ging er in sein Zimmerlein und da hat er ein Fenster Richtung Jerusalem gerichtet, da hat er sich niedergekniet und wenn man von außen geguckt hat, hat man das auch noch gesehen. Darum haben die Fürsten, die anderen, das auch sehen können. Aber die waren natürlich neidisch, diese anderen Fürsten, auf den Daniel. Weil der so klug war und so weise. Also haben sie sich einen Plan zurechtgelegt. Irgendwie müssen wir den um die Ecke bringen, diesen Daniel. Sie gingen zu König Darius und der war dafür bekannt, dass er sich von seinen Untertanen immer mal gern so den Bauch pinseln lässt. Und dann überredeten sie, diese Fürsten, den König: König, erlass doch ein Gesetz, dass 30 Tage lang niemand irgendetwas im ganzen Königreich von einem Menschen oder von einem Gott erbitten darf, außer von dir, Darius. Das schmeichle dem König sehr. Ja, klar. Das war das Hosianna allein für den König. Und dann hat er es erlassen. Das Gesetz der Meder und Perser kann man nicht widerrufen. Kennen wir ja heute auch so. Da gibt es so ein Idiom. Kenne ich nur das englische Wort, ist egal. Das Gesetz der Meder und Perser. Das gilt. Also hat es gelten. Daniel hat sich nicht davon abhalten lassen. Er hat trotzdem seinen Gott angebetet, denn sein Hosianna sollte seinem einzigen Gott, dem Gott seiner Väter, gelten. Und das brachte ihn direkt in die Löwengrube. Dafür sollte er sterben, dass sein Hosianna einem anderen gegolten hatte als dem König. Jetzt hatten zum Leidwesen die Fürsten, die Löwen in dieser Nacht keinen Hunger. Das ist blöd gewesen. Also Daniel überlebte, der König sah seinen Irrtum ein und die Fürsten bekamen ihr Urteil. Sie kam jetzt in die Löwengrube. Jetzt war das blöd, dass die Nacht lang keinen Hunger hatten und gefastet hatten. Jetzt hatten sie nämlich einen richtig Bärenhunger. Naja, den Rest kann man sich vorstellen. Ich vermute, dass dieser Bericht bei den Pharisäern ganz präsent war, als sie Jesus aufgefordert haben, dieser Sache Einhalt zu gebieten. Die müssen aufhören, Hosianna zu rufen, weil ich das zum König macht. Hosianna ist keine Bettelei, es ist die Ehrung eines Königs, wenn man zu ihm kommt, um ihn um Hilfe zu bitten. Hosianna ist Lob und Anbetung zugleich, es ist die Anerkennung des Königs, ein Lobpreis auf den Einzigen, der retten, erlösen, befreien und heilen kann. Wir sehen also, Jesus hat mit diesem Ritt nicht nur eine Show abgezogen, ganz bestimmt nicht, sondern das war eine ganz klug geplante Aktion. Jesus hat gesagt, ich mach's mir jetzt halt bequem und reite auf einem Esel nach Jerusalem, anstatt zu laufen, das ist dann auch nicht so weit und so. Nein, das war eine klare Proklamation des wahren Königs, des Messias der Welt. Soweit. Das wissen wir jetzt. Frage: Wie viele Palmsonntage gab's in deinem Leben schon? Vermutlich so viele, wie die Zahlen jedes Jahr auf der Geburtstagstorte anzeigen, schätze ich mal. Ja. Und wie oft hast du die Geschichte vom Einzug in Jerusalem schon mal gehört? zumindest. Also bei den meisten von uns, denke ich, werden es mehr sein, als die Finger an beiden Händen anzeigen können. Es wären dann 12. Also, wenn heute nicht nur an ein Finger mehr an der Hand dazukommen soll, wenn es nicht nur eine Zahl mehr auf der Geburtstagstorte werden soll, dann, dachte ich mir, wäre es vielleicht nicht schlecht, dass wir das, was wir jetzt gehört haben, mal richtig konkret werden lassen. Und dazu möchte ich gerne versuchen, mal Ostern und Weihnachten zusammenzubringen. In der Adventszeit, da hören wir ganz oft diesen Satz aus der Bibel, aus Sacharja 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Ich denke, den meisten von euch ist die englische Monarchie ein Begriff. Um die erste Jahrtausendwende nach Christus herum hat sich diese Monarchie gebildet, formiert, entwickelte sich in der Folgezeit zu einer Weltmacht. Queen Elizabeth II. Ist seit 1952 Königin, so und jetzt kommt's, Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Sie ist in Personalunion Königin von 14 weiteren souveränen Staaten. Und darüber hinaus ist sie das Oberhaupt des 54 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations. Sie ist Lehnsherrin der britischen Kronbesitztümer und weltliches Oberhaupt der anglikanischen Church of England. Die Staatskirche in England. Davon träumt mancher in seinen einsamen Nächten. Habt ihr schon mal zugeschaut, was diese Königin heute macht, wenn zum Beispiel im britischen Parlament eine neue Sitzungsperiode beginnt? Sie eröffnet diese Periode mit der sogenannten Queen's Speech, also der Rede der Königin. Und das wäre eigentlich eine hohe Ehre für die Königin. Aber diese Queen's Speech, das ist nur die Regierungserklärung des eigentlichen Herrschers oder Regenten von Großbritannien. Es ist die Regierungserklärung des britischen Premiers. Und die wird von der Königin nur vorgelesen, ohne dass sie selber dabei was ändern darf. Also das ist praktisch so, wie wenn ein Lektor in der Kirche dem nur erlaubt ist, eine Predigt vorzulesen, die sie halt vorliest. Da müsst ihr mich jetzt natürlich richtig verstehen. Also mit diesen Worten geht es mir jetzt gerade nicht darum, die Königin von England in Unehren oder in den Schmutz zu ziehen, ganz sicher nicht. Oder auch die Lektoren, die machen ganz wichtigen Dienst in der Kirche, das ist für mich keine Frage. Aber ich möchte da was deutlich machen an diesen Beispielen. Jedes Jahr hören wir an Advent, sieh, dein König kommt zu dir. Und dann achten wir darauf, dass in der Adventszeit eine schöne Atmosphäre herrscht, die Kerzen schön brennen, in der Familie möglichst kein Stress aufkommt, was meistens nicht gelingt. Sieh, dein König kommt zu dir. Advent geht vorbei, Weihnachten kommt. Die Geschenke werden entgegengenommen und dann wieder in die Läden zurückgetragen. Nicht alles passt ja demjenigen, der was geschenkt bekommt. Man hat ja so seine eigenen Vorstellungen und Wünsche und auch Konfektionsgrößen. Da passt halt nicht alles. Aber das Leben geht weiter. Das neue Jahr kommt. Und in den ersten Zeiten des Jahres, da versuchen wir als Christen, die Faschingszeit irgendwie unbeschadet zu überstehen, sodass es halt auch keiner sieht und so. Und dann nach manchem Versuch, auf Alkohol, Schokolade oder auch Medien zu verzichten, schaffen wir es, irgendwann in die Karwoche zu kommen, die ja jetzt kommt. Und bevor die beginnt, kommt nochmal Palmsonntag, so wie heute. Und dann hören wir es wieder. Siehe, dein König kommt zu dir. Natürlich können wir den Bericht über den Einzug nach Jerusalem. Natürlich haben wir mitbekommen, dass es kein deutlicheres Zeichen dafür gibt, ja, da kommt ein König. Ein echter, ein realer König. Aber das ist lange her, ne? Das mit diesem König. Natürlich hat sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus das Königreich der Himmel auf der Erde gezeigt. Dort in Israel, in Kleinasien, in Nordafrika und bis hin nach Rom. Aber heute lesen wir in der Bibel ja eigentlich nur noch die Worte derjenigen, die damals Leiter der Gemeinde waren, also Paulus und Petrus und Jakobus und wie sie alle heißen. Das Königtum ist auch längst verblasst. Wir sind heute in der Realität der aktuellen Gemeinde angekommen, nicht? Sicher haben wir die Erlösung an Weihnachten geschenkt bekommen, klar, beziehungsweise so richtig safe ist sie ja erst an Ostern. Man braucht ja das Ganze zusammen. Aber ob sie auch zu den Geschmäckern und Vorlieben derer passt, die sie geschenkt bekommen haben? Siehe, dein König kommt zu dir. Was bedeutet das heute für dich? Siehe, dein König kommt zu dir. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Frage klären müssen für uns. Ja, solche Fragen sind nicht angenehm. Klar, bin ich mir bewusst. Logisch. Wir hören in Predigten lieber davon, dass Jesus uns liebt und dass er uns beschützt und dass wir mit allem zu ihm kommen können und dass er uns vergibt und so weiter. Und das ist alles völlig richtig und extrem wichtig. Keine Frage. Wenn ich also heute diese Frage stelle, dann geht es mir nicht darum, dass ich diese anderen Tatsachen jetzt vom Tische wische, will ja nicht das ganze Baby mit dem Bad ausschütten. Dennoch dachte ich mir, naja, mache ich heute mal so ein bisschen Bad Guy und stelle mal diese Frage. Halt mal wieder. Und vielleicht haben wir ja in der vor uns liegenden Karwoche Gelegenheit, uns mal wieder mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Siehe, dein König kommt zu dir. Ist er wirklich dein König? Oder ist er nur der Repräsentant einer längst vergangenen Monarchie? Manche Menschen sagen dazu, ach, Mann, Hans-Werner, das ist doch eine rhetorische Frage. Also eine Frage, wo die Antwort schon drin ist. Ist er wirklich dein König? Natürlich ist er das, sonst wäre ich doch heute nicht im Gottesdienst. Klar. Ich habe mich selbst solchen Fragen des Lebens lange nicht gestellt. Denn solche Fragen, sie sind unangenehm, sie sind meist rückwärts gerichtet, sie hinterfragen das Leben, sie provozieren Schuldgefühle, sie sind einfach blöd. So dachte ich zumindest, so lange, bis Jesus mich eines Tages mal auf eine seiner Aussagen aufmerksam gemacht hat. Sie ist im Matthäusevangelium zu lesen. Sie steht in der Regierungserklärung des wahren Königs für sein Königreich. Was ist das? Wisst ihr das? Die Regierungserklärung Jesu? Bergpredigt, dankeschön. Genau, das ist die Bergpredigt. Sie ist nicht an die ganze Menschheit gerichtet. Das habe ich so in meiner Jugend gelernt, wenn man dem Nachbarn eine auswischen wollte, der nicht an Jesus glaubt, hat man immer mal die Bergpredigt zitiert, du sollst und musst und so weiter. Ja, nein. Sie gilt all den Menschen, die mit Ja, ich folge dir geantwortet haben, als Jesus sie gefragt hat, folgst du mir nach? Denen gilt sie. König Jesus hat also zu mir gesagt, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Also falsche Propheten, das sind nicht nur die Propheten, da denken wir ja immer an die Propheten, sagen, naja gut, trifft mich nicht. Ja? Aber falsche Propheten sind die Menschen, die was sagen und es passiert dann nicht. Das kannst du auch. Du kannst auch was sagen und dann handelst du nicht danach oder passiert einfach nichts, das, was du gesagt hast. Ja? Also, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten, also an dem, was sie tun, sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also was wollte Jesus mir jetzt damit sagen? Er sagte, du solltest dir diese Frage stellen nach deinem König, weil es nicht nur um die Worte geht, die du sagst. Natürlich sind die wichtig. Wenn wir ein bisschen weiterlesen im Matthäusevangelium, kommen wir zum 12. Kapitel. Und da geht es auch um diese Früchte, aber da geht es um die Worte. Wo Jesus sagt, eines Tages wirst du Rechenschaft ablegen müssen über alles, was du geplappert hast. Alles, was du gesagt hast. Matthäus 12, 36. Worte sind wichtig, aber erst die Früchte unseres Lebens zeigen unsere wahren Motive, unsere wahren Einstellungen, unsere wahren Haltungen. Auch gegenüber unserem König Jesus. Wenn ich es richtig beurteile, dann erleben Worte, die Menschen sagen, derzeit eine Inflation, die weit höher ist als die wirtschaftliche Inflation, die wir aktuell erleben. Ich weiß nicht, liegt bei 8% oder 7-8% so irgendwie. Die Inflation der Worte liegt, glaube ich, bei 99,9 oder so irgendwie. Also ja, So ein Eindruck, ist nur ein Gefühl. Menschen sagen was zu dir und weil du ihnen vertraust und weil du glaubst, dass auch passiert, was sie sagen, handelst du auch danach, aber ein paar Situationen später musst du erkennen, die haben das gar nicht so gemeint. Der hat das gar nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Der hat mir was versprochen und wollte es eigentlich gar nicht einhalten. Der hat mich nur getäuscht. Jesus sagt dazu in seiner Regierungserklärung, eure Rede sei, ja, dann meinst du es auch, nein, und meine es auch. Und was darüber ist, vergiss es. War jetzt nicht das wörtliche Zitat, aber so ähnlich. Praktisch heißt das, steh zu dem, was du sagst. Tu, was du sagst. Lebe, was du sagst. Ein Beispiel. Wenn zum Beispiel jemand zu dir sagt, du, ich bin wirklich sehr gerne mit dir zusammen und sich dann aber nur so ein bis zweimal im Jahr mit dir treffen möchte, was sagt dir das dann? Der mag dich ja richtig und ist richtig gern mit dir zusammen. Oder wenn sich zum Beispiel jemand über dein Ergehen erkundigt und dir dann sagt, und das ist der Klassiker unter den Christen, ja, wenn einem nichts mehr einfällt, ich bete für dich. Und geht ein Monat ins Land, zwei Monate, vier Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, der hat nie mehr gefragt, wie es dir geht. Also entweder, er hat so einen riesen Glauben, dass er sagt, ich muss einmal beten und der wird sowieso geheilt, da brauche ich nie mehr nachfragen. Oder er hat es einfach nicht ernst gemeint. Ich denke Zweiteres. Meistens. Nicht immer, aber meistens. An ihren Früchten, an dem, was sie tun, an dem, was du gesagt hast, wird man, getan hast, wird man deine wahren Motive erkennen. Also, wenn du heute gefragt wirst, sieh, dein König kommt zu dir. Ist er wirklich dein König? Dann bitte nicht gleich voreilig antworten. Nicht zu schnell. Es könnte hilfreich sein, diese Worte mit den Früchten, die Jesus gesagt hat, nicht nur auf das Verhalten anderer Menschen anzuwenden, sondern vielleicht auch auf dein eigenes. Deshalb habe ich mir immer wieder meine Früchte angeschaut. Also zum Beispiel Worte, die ich an andere gerichtet habe und was ich dann danach auch gemacht habe von dem, was ich gesagt habe. Und glaub mir, das kann sehr entlarvend sein, wenn man sich das anschaut und dir dann bewusst wird, oh Mann, mein Handeln hat ja gar nicht mit meinem Reden übereingestimmt. Ich habe ja gar nicht gemacht, was ich gesagt habe. Wenn du also heute gefragt wirst, ist Jesus wirklich dein König, dann antworte bitte nicht zu schnell. Schau mal rein nach innen, in dein Herz. Will ich das auch tun, was da auf meiner Zunge gerade liegt, um es zu sagen? Und wenn du von Herzen Ja sagen kannst und auch willst, dann hätte ich zum Schluss noch so einen kleinen Tipp für die Praxis. Bevor du Ja sagst, schau dich mal um bei den Sitten und Gebräuchen eines Königshauses. Zum Beispiel bezüglich dessen, wie Familienmitglieder sich gegenüber dem König so verhalten haben oder verhalten müssen. Damit du weißt, auf was du dich einlässt, wenn du Ja sagst. Dabei könnte vielleicht so dem einen oder anderen so ein Kronleuchter aufgehen. Das wäre auch nicht schlecht. Eines gilt auf jeden Fall. Denn Gott macht nicht nur Worte. Sieh, dein König kommt zu dir. Amen. Und das lasst uns jetzt auch singen.